Von Helga verliert sich jetzt jede Spur im Sand der Dünen von Stockholm. Helga ist nicht mehr da, Bernhard Meyer ist nicht mehr da, Emmy Meyer ist nicht mehr da. Das Haus der Meyers ist nicht mehr da, die Sonne Wurm ist nicht mehr da, aber wir sind da in Langenfeld.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich bin Viola Gräfenstein. Diese Folge heute ist mit Matthias Kuchter. Matthias Kuchter ist ein Langenfelder Puppenspieler. Ein eindrucksvolles Projekt ist die Geschichte von Helga Meyer. Das Mädchen kam aus Langenfeld im Rheinland. Sie war 13 Jahre alt, als sie in einem KZ für immer verschwand. Ich habe mit Matthias Kuchter über seine Motivation gesprochen, warum er etwas zum Thema Erinnerungskultur beitragen möchte und was sein Ziel ist. Ja, schönen guten Tag, Herr Kuchter. Ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind für diese Folge. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kuchter, wie sind Sie Puppenspieler geworden?
In Hamburg war ich im Referendariat, also wollte ich ursprünglich Lehrer werden, habe aber das Puppentheater für mich entdeckt als Ausdrucksform, die mir sehr, sehr viel bedeutet und sehr viel Kraft gibt und für mich ganz spannend ist. Und da bin ich dann wieder später nach Bochum, am Institut für Puppenspiel, und dann wieder nach Norden. Und weil ich hier im Rheinland zu viel, im Ruhrgebiet zu viel Aufträge hatte, bin ich dann hierher, also nicht hierher, sondern nach Wetter gezogen und dann nach Düsseldorf und dann erst 2006 hierher.
Ich wusste gar nicht, dass es ein Institut für Puppenspiel gibt.
Das gibt's schon sehr lange, Fortbildungsinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen für künstlerische und pädagogische Berufe. Inzwischen, das war die einzige Ausbildungsstelle, wo man sich intensiv mit Figurentheater beschäftigen konnte.
In Bochum.
In Bochum. Und da gab es übrigens auch das Rossikum, das Landesinstitut für russische Sprache, an dem ich studiert habe. Und seit 1983 gibt es die Studiengänge in Stuttgart für Puppentheater und seit 1990 oder 89 den Studiengang für Figurentheater am Ernst-Busch-Institut in Berlin, was früher Ost-Berlin war. Und so hat sich erst die Ausbildung zum Puppenspieler hin entwickelt, vom reinen Amateurtheater und Liebhabertheater bis hin zu einer sehr fundierten, guten Ausbildung. Und ich war eben in Bochum am Institut für Puppenspiel, weil es die Uni-Ausbildung noch nicht gab.
Okay. Haben Sie denn vorher noch Lehramt gemacht?
Ja.
Als welche
Fächer? Referendar war. Ich habe denn das Referendariat mit Grausen abgebrochen.
Was für Fächer?
Russisch und Geschichte.
Okay, daher kommt das Interesse auch für Geschichte, offensichtlich.
Ja, das Geschichte kommt daher, oder es war eigentlich schon vorher da, aus der Familiengeschichte. Mein Urgroßvater kam aus Polen, aus der Nähe von Poznan. Und der hat sich in Hamburg niedergelassen unter ganz schwierigen Bedingungen, wie das eben so ein Migrantenschicksal vom ländlichen Polen irgendwie in die große Stadt. Meine Großeltern sind unter sehr, sehr ärmlichen Bedingungen groß geworden, konnten beide ihre Schule nicht beenden, mussten früher arbeiten. Und all diese Familienerzählungen, das hat mich schon immer an Geschichtsthemen interessiert. Und auf der anderen Seite, mütterlicherseits, die Familie, die eine gut bürgerlich wohlhabende Familie, Ärzte und Pastoren war. Und da die Familiengeschichte hat mich auch interessiert. Und der Schwerpunkt aber an einer größeren historischen Arbeit entstand durch meinen Zivildienst, Ersatzdienst. Ich war bei Aktion Sühnezeichen in Berlin 1971, 73.
Wo
damals Aktion Sühnezeichen, die Organisation der evangelischen Kirche, gab es in Ost- und Westdeutschland damals mit dem Versuch, zur Versöhnung beizutragen zwischen den ehemals verfeindeten oder von Nazi-Deutschland brutalisierten Ländern und überfallenen Ländern und eben auch zu den jüdischen Gemeinden, die durch den Holocaust ausgelöscht werden sollten. Und da habe ich meinen Ersatzdienst gemacht. Ich war mehrere Monate in Auschwitz im Konzentrationslager und habe westdeutsche Jugendgruppen betreut, die da das Lager, das Museum besuchten. Dann war ich in Yad Vashem in Israel und habe dort im Archiv gearbeitet. Und das war so. Da entstand dann wirklich das tiefergehende Interesse auch an der neueren Geschichte und an der deutsch-osteuropäischen Geschichte, deutsch-jüdischen Geschichte oder jüdischen Geschichte innerhalb der deutschen Geschichte. Also das kann man da nicht trennen. Also erst einmal zur Erinnerung beizutragen an dieses wirklich unfassbare Verbrechen, was Menschen ihren Mitmenschen antun.
Richtig, ja.
Und erst einmal dieses sich dran erinnern.
Also was Deutsche,
nicht
was Deutsche.
Ja, ein Antisemitismus gab es ja auch in Frankreich. Und die französischen Kollaborateure von der Vichy-Regierung sind da nicht zu entschuldigen. Also genauso wenig wie die Mitläufer und Mittäter und einfach nur diejenigen, die also die Befehle ausgeführt haben, Transporte begleitet haben oder zum Beispiel hier die Familie Meyer irgendwann mal zum Bahnhof nach Langenfeld gebracht haben, gesagt, ihr müsst jetzt da zum Schlachthof in Düsseldorf, da habt ihr euch dann einzufinden und ihr müsst noch die Karte kaufen und so weiter.
Kommen wir zu dem Thema, genau darum geht es ja. Es geht um Helga. Mhm. Helga hört sich ja jetzt sehr deutsch an, der Name. Und es hört sich an, als wäre das eine Dame vielleicht mittleren, höheren Alters. Wer ist Helga?
Helga ist 1931 geboren. Das war die jüngste Tochter von Emmy und Bernhard Meyer, die hier ein großes Geschäft hatten. Textilgeschäft in Langenfeld. Dort stand das Haus, wo heute die Stadtbücherei und die Stadthalle ist. Das war an der Kreuzung Solinger Straße, Ganspoler Straße. Dort gab es auch den großen jüdischen Viehhändler und die jüdische Gemeinde war für das kleine Langenfeld eigentlich sehr bedeutend und sehr groß. Und die Bürger, die jüdischen Bürger waren, so ergibt sich das aus den Untersuchungen von Herrn Schmitz, wohlgelittene, bedeutende Bürger in Langenfeld, in den Gemeinden Richard-Reusrath. Mhm. Und Helga war eben die jüngste Tochter, im August 1931 geboren. Bei der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten war sie gerade 1,5 Jahre alt.
Mhm. Und Sie haben für sich Helga entdeckt? Irgendwie?
Ja, ich bin im wahrsten Sinne gestolpert über die Stolpersteine.
Ah, da gibt es einen Stolperstein.
Da gibt es 5 Stolpersteine von der Familie Meyer und von der Edith Meyer.
Das sind die goldenen Steine, auf denen...
Vor der Stadthalle. Es gibt, glaube ich, in Langenfeld insgesamt 15 Stolpersteine und vor der Stadthalle auf dem Marktplatz, wo man eigentlich zum Wochenmarkt immer nur rübergeht, ohne nach unten zu schauen. Da habe ich zufällig diese Steine im Pflaster gesehen und habe die Namen gelesen und die Daten. Und das hat mich dann interessiert, wer waren die Meyers, wo haben sie gelebt, was ist aus ihnen geworden. Und ich habe versucht, so viel Information, wie ich erhalten konnte, zusammenzutragen.
Ja. Ja, also Sie sind ja selber kein Langenfelder, sagten Sie ja schon. Und Sie sind da drüber gestolpert und wollten ja einfach jetzt daraus etwas machen. Etwas Pädagogisches, kann man das so sagen?
Pädagogisch, also mich selbst erstmal damit beschäftigen.
Okay.
Wann mich das einfach so, ich brauche das selbst. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, die mütterlicherseits doch sehr auch arisiert hat. Also jüdisches Eigentum sehr günstig und profitabel übernommen hat. Mhm. Obwohl das mal lange geleugnet wurde. Mhm. Aber die Dokumente sind also klar. Und väterlicherseits aus einer Familie, mein Vater war überzeugter Nationalsozialist. Mhm. Und ich gehöre eben zu der Generation von Nachkriegsgeborenen, die in einem großen Schweigen aufgewachsen ist.
Hat man mit Ihnen darüber gesprochen?
Nein, nein, nein. Das Thema war ja tabu.
Also Ihre Eltern, und Sie haben auch keine Fragen gestellt? Und
mein Bruder hat Fragen gestellt, aber dann war sofort klar, dass diese Fragen nicht zu stellen sind, weil das zu unerklärbaren Wutanfällen führte. Und dann wurde lieber geschwiegen. Ja. Es wurde überhaupt geschwiegen. Also auch in dem Ort, wo ich groß geworden bin, gab es eine große Lederfabrik, die gehörte einem jüdischen Besitzer gehört. Aber da wurde überhaupt nicht drüber geredet.
Generation Schweigen war das.
Generation Schweigen. Also Generation gewollte Vergesslichkeit.
Und Generation auch Täter.
Ja.
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 Und Täterinnen. Ja. Okay, das ist eine große Bürde. Ich finde es enorm, dass Sie sich dann damit umso mehr jetzt beschäftigen. Und das setzt ja auch ein gutes Zeichen, gibt ja auch etwas weiter. Was wollen Sie mit Helga aufzeigen, an Helga aufzeigen?
Ja, ich erzähle einfach die Geschichte
genau.
in kleinen Papierfigürchen auf einer Spielfläche, die mit Sand ausgestreut ist. Und da zeige ich den Stadtplan von Langenfeld mit der Hauptstraße, die später Adolf-Hitler-Straße hieß.
Adolf-Hitler-Straße?
Ja.
Die Hauptstraße hieß Adolf-Hitler-Straße.
Ja, bis 1947.
Oh, ich glaube, das wissen die wenigsten.
Ja. Und mein Nachbar ist, glaube ich, 1947 geboren. Er ist noch in seinem Personalausweis, steht noch Adolf-Hitler-Straße als Geburtsstraße.
Okay, ja.
Ja, ich spiele diese Lebensgeschichte nach. Ich setze einfach die Figuren hin und erzähle, das ist Bernhard Meyer, das ist Emmy Meyer und die hatten das Geschäft und da gab es das und das zu kaufen, Anzüge nach Maß und Wäsche und Kinderbekleidung und oben wohnte die Familie Meyer, unten war das Geschäft und Helga ist da dann geboren in dem Haus und das war ein Sonntag und die Kirchenglocken von St. Josef läuteten. Es war wirklich ein Sonntag und die müssen die St. Josef-Glocken auch gehört haben. Am Samstag drauf, traditionellerweise, bekam Helga ihren Namen in der Synagoge. Die war in der Hauptstraße Nummer 7, also gar nicht weit weg. Mhm. Vielleicht 200 Meter weiter weg, wo jetzt der große Gebäudekomplex ist, neben Fritten Franz.
Neben Fritten Franz, okay, ja.
Ja, ist leider keine Gedenktafel.
Da müssen wir
noch nicht mal ein Stolperstein. Eine Gedenktafel ist am Stadtmuseum angebracht, 1988, 50 Jahre Reichspogromnacht. Die ist aber kaum lesbar, die ist verwittert, grün. Haben Sie noch nicht gesehen?
Nee, habe ich nicht, tatsächlich.
Hinter der Bushaltestelle.
Ich wohne ja selber in Langenfeld.
Ja.
Ja. Nee, muss ich mal genau drauf achten. Ja.
Also ich erzähle einfach die Lebensgeschichte ganz trocken und bis hin, Helga wurde eingeschult, am 1. April war Einschulungstag. Die Schule hat vorher eine Sammlung durchgeführt, eine Büste gekauft von Adolf Hitler, die steht nun im Korridor, da muss Helga dran vorbeigehen wahrscheinlich. Dann 1938 die große Germanenausstellung, kurz danach die Pogromnacht, wo das Haus der Meyers überfallen wurde. Und Helga
inwiefern? Was wurde da gemacht?
Ich weiß nur, dass das Geschäft wurde zerstört.
Das Textilgeschäft?
Ja, und die eisernen Gitter verbogen, die Türen zerschlagen, die Ware zerschnitten. Ob die Familie Meyer da war und auch überfallen worden ist, das weiß ich nicht. Es gibt einen Prozess gegen Langenfeld SA-Leute. Der Prozess hat 1947-48 in Düsseldorf stattgefunden, vor dem Schwurgericht. Zwei SA-Leute sind zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Aber die Zeugen haben berichtet, auch andere SA-Leute, dass der eine von den beiden Tätern, dessen Namen nicht genannt werden darf, man darf nur den Anfangsbuchstaben nennen, Herr M. Da fragen Sie besser Herrn Schmitz danach. Der kann die ganze, der hat diese ganze Recherche gemacht.
Herr Schmitz hat Sie da sehr unterstützt auch. Ne?
Ja, oder seine Arbeiten haben mich sehr unterstützt.
Ja, die davon.
Aber zu diesen Einzelheiten mit zur Pogromnacht und dem Prozess gegen die Langenfelder SA-Leute kann er so viel erzählen. Teilweise auch hanebüchene Geschichte, weil die Akten verschwunden sind. Und die beiden sind eben wegen Vater und Sohn, wegen Landfriedensbruch, nicht wegen Landfriedensbruch, sondern wegen irgendeinem anderen Passus zu 9 Monaten verurteilt worden, Haft. Die anderen SA-Leute berichteten, dass einer der Täter nur mit Mühe davon abgehalten werden konnte, den Juden mit einem Messer den Hals aufzuschneiden.
Oh mein Gott. Oh, ja. Wie schrecklich das ist. Da kriegt man eine Gänsehaut. Ja.
Es ist grauenhaft. Also diese Entfesselung von Hass den eigenen Nachbarn und Mitbürgern gegenüber. Mhm. Und die Möglichkeit, sie zu entrechten und einfach dabei zu stehen. Ja. Und sie dann zu deportieren oder beim Berufsverbot davon zu profitieren, dass sie nicht mehr verkaufen können, dass sie schließlich einen gelben Stern tragen müssen. Wer hat sich denn noch getraut, also den Meyers guten Tag zu sagen? Gab bestimmt welche, die mutig waren.
Richtig. Von jetzt auf gleich, sozusagen.
Aber viele haben bestimmt einfach weggeguckt.
Denunzieren, degradieren, was gibt es noch alles für Begriffe für diese schreckliche Art und Weise.
Der letzte Satz in dieser Erzählung, die ich gemacht habe zu Helga Meyer, ist: ein Überlebender des Holocaust, das ist eine Quelle, die ich habe von Herrn Häubner, der hat ein Buch geschrieben über die Überlebenden des Holocaust vom Internationalen Auschwitz-Komitee, der mir auch sehr geholfen hat. Der hat berichtet, das, was uns am meisten entsetzt hat, war nicht die Grausamkeit der Nazis und ihrer Handlanger, sondern die Gleichgültigkeit der vielen, die daneben gestanden haben und sich abgewendet haben.
Richtig, aber es wird ja immer gesagt, davon haben wir nichts gewusst.
Ja, aber Richard Weizsäcker hat 1985 in seiner großen Rede gesagt, wo er von der Befreiung Deutschlands endlich geredet hat, dass jeder, der wissen wollte, sich informieren konnte und hätte wissen können. Und
Es geht um Informationen, ne? Sich selber informieren, sich selber schlau machen, nachfragen.
Genau. Die Verantwortung liegt darin, sich zu informieren.
Mhm. In jeder Hinsicht.
Ja,
sehr aktuell das Thema.
Ja. Darum geht es mir eben auch. Erstens die Erinnerung an dieses Kind wach zu halten, die dann letztendlich im Alter, in ihrem 13. Geburtstag kam sie nach Stutthof und erhielt die KZ-Nummer 66.864 auf ihrem Arm eintätowiert. Das war am 8. August 1944. Und dann ist das
Wo
Lager,
wurde das eingraviert? Wo?
Auf den rechten Unterarm.
Ja, schon,
das
aber
immer
wo?
Eintätowiert.
Also, gab es da eine Stelle, wo die das gemacht haben?
In den KZs.
Ach so, okay.
Ja, in den KZs. Ja. Die KZ-Nummer.
Genau.
Und das,
die
Büros waren ja sehr genau.
Ja.
Und die haben alles natürlich genau vermerkt, also mit einer sagenhaften Gründlichkeit.
Typisch deutsch.
Ja, die eine Mitarbeiterin der Sekretärin von der KZ-Direktion hat ja jetzt erst vor 2 Jahren so ihren Prozess bekommen als alte Frau. Sie hat direkt im KZ Stutthof gearbeitet und ihre Rede war immer, sie hätte nichts gesehen, obwohl die Krematorien genau gegenüber von dem Bürofenster sind.
Unglaublich.
Von der Kommandantur. Sie hat nichts gesehen, nichts gewusst. Und das ging eben vielen so.
Die und auch keinen Rauch
wissen.
Gesehen, ne? Kein Rauch gesehen und nichts.
Ja, nichts gerochen. Stank ja furchtbar.
Ich frage mich wirklich, wie man das, wenn es wirklich so sein, ich glaube es ja nicht, ne? Wie man das so abspalten kann, so etwas.
Das Entsetzen ist wahrscheinlich riesengroß. Dann der Zusammenbruch der eigenen Lebensstrategie und Planung und der Selbstwerte. Und dann 1945 der einfach nur wieder aufbauen. Und das waren ja nur ein paar Verrückte in der Führung, die haben uns verraten. Und ansonsten war ich ja nur ein kleines Rädchen.
Ich kann ja nichts dafür. Es war eben so.
Es gab ja in Langenfeld oder in der Klinik, in der Landesklinik, die war Sammelstelle für Euthanasietransporte. Aus der Klinik sind 1400 Patienten nach Hadamar und ähnliche Vergasungsanstalten gekommen. Und die Klinikbelegschaft hatte 1946 auch diverse Prozesse. Die meisten sind freigesprochen worden. Einige wegen Mitte, es gab ja noch nicht den Begriff des Genozids oder so.
Ja.
Und man musste dann im einzelnen Fall bei Mord immer nachweisen, ich habe dich im KZ so und so dann und dann gesehen, wie du wirklich den und den zu Tode gebracht hast. Diese Genozidbestimmung im Strafgesetzbuch gibt's ja erst auch, glaube ich, seit den 75er oder 76er Jahren.
Die eine Frage ist, die mich interessiert, was meinen Sie? Wie hat dieses System funktioniert, dass von jetzt auf gleich so etwas wie die Pogromnacht stattfinden konnte, dass die Menschen so indoktriniert waren irgendwo? Wie kann so etwas passieren? Wie funktioniert das? Was glauben Sie, haben Sie sich damit beschäftigt, mit dieser Frage?
Ja, ist für mich natürlich auch nicht erklärlich, weil ich war nicht in den Schuhen oder bin nicht in den Schuhen meines Vaters zum Beispiel. Aber die Verlockung der Propaganda war natürlich sehr, sehr groß. Die großen Ereignisse, es ist eine große Volksgemeinschaft, jetzt geht's voran. Eine Großtante von mir zum Beispiel, die Frau eines Großvaters, eines Großonkels mütterlicherseits, war eine Jüdin. Und der hat die Jüdin geheiratet. Wir lebten in Hamburg und sie ist letztendlich in Theresienstadt umgebracht worden. Aber die beiden Töchter, eben als Halbjüdin, hatte die Familie vor ins Allgäu geschickt zu Bekannten. Die lebten dort auf dem Bauernhof und die haben später immer erzählt, ja, wir wären so gerne zum Bund Deutscher Mädchen gegangen. Die haben so viele Ausflüge gemacht, das war toll. Die machten die Feste und die großen Paraden und Turnen und Ferienlager und was weiß ich nicht alles. Also das Angebot war sehr verlockend. Mein Vater war zum Beispiel Nationalsozialist im Studentenbund und da aus einer sehr armen Familie kam, die sich sehr bemüht haben, ihn zu fördern, war plötzlich für ihn, ja, da sind alle gleich. Da gibt es die sozialen Unterschiede nicht. Das war auch sehr, sehr verlockend. Und dann dieser Gedanke, Schmach des Ersten Weltkrieges zu beseitigen, wo ja die Kriegsschuld der deutschen Kaiserpartei, also der deutschen Armeeführung und der deutschen Politik, ja lange geleugnet wurde. Und das Versagen auch der Armeeführung und alles Elend nun eben auf das internationale Judentum und auf die Bolschewiken und Sozialdemokraten, Liberalen, auf die AfD sagt heute die Kartellparteien, damals hießen die Systemparteien, denen konnte die ganze Schuld zugeschoben werden. Das war natürlich für so einen jungen Menschen toll. Und die Nazi-Politiker waren auch alle jung.
Plus die Weltwirtschaftskrise, ne, diese hohe Arbeitslosigkeit, also insgesamt.
Ja. Goebbels und Göring und das waren alles junge Leute.
Ja, ja. Dieses System zeigt sich ja auch in dieser Serie Berlin-Babylon. Ne?
So habe ich leider nicht gesehen.
Ach so, ja. Weil die Leute sich verändern und wandeln.
Ja.
Ich frage mich nur dann immer so, da muss ja so ein Kern in vielen Menschen drin sein. Und was ist es dann, was die anderen Menschen, die möglicherweise sich für die Juden, Jüdinnen eingesetzt haben, Was war da anders bei denen? Oder
die Fähigkeit zur Empathie.
Ja, was da fehlt. Und das ist so die Frage, die ich mir stelle. Wie kann denn jetzt hier sowas passieren? Und wie können denn jetzt viele sich nicht entschuldigen oder sehen, welches Leid da verursacht wurde? Was fehlt den Menschen? Was fehlt hier? Und wie kann man es langfristig vermeiden, dass die Menschen ihre Empathie verlieren? Weil ich habe das Gefühl, hier wird gespalten. Es finden Spaltungsprozesse statt, seit ein paar Jahren auch. Und man ist völlig gar nicht mehr in der Empathie. Also das ist ja so das, was das Mitgefühl ist.
Ja.
Und wie kann man das mit ansehen, dass Menschen da abtransportiert werden oder die sogar zum Bahnhof bringen? Das haben Sie ja eben gesagt. Ja. Wie ist das möglich?
Bei uns geht es ja im Grunde genommen so, dass, also ich war vor vielen Jahren, ich habe viel fürs Goethe-Institut gearbeitet und habe unter anderem auch mal auf den Philippinen gespielt oder in Indien und in so Projekten vom Goethe-Institut. Und
immer mit diesem nationalsozialistischen Thema, also immer mit diesem.
Nein, schon mit dem Familientater, was sie macht, mit dem ganz normalen Puttentater.
Ach so, aber thematisch, was hatten Sie
da? Märchen.
Okay, ja, Märchen. Okay.
Und da waren wir dann untergebracht, zum Beispiel im Manila Hilton.
Ja.
Und fuhren mit einem klimatisierten Bus dann zu einem Gebiet, das eine Riesenmüllhalde war, ein Programm von der UNESCO, Kinderhilfe, wo Kinder aus den ärmsten Familien, die dort auch lebten auf der Müllhalde, handwerkliche Fähigkeiten beigebracht wurden. Und wir kamen da an und sahen dieses ganze furchtbare Elend und haben dort unser Theaterstück aufgeführt. War Publikum war sehr begeistert, sind dann wieder in den klimatisierten Bus gestiegen und zum Goethe-Institut. Also das Elend und die Verantwortung für das Elend liegt bei uns direkt vor der Tür. Mhm. Also man kann sagen, entweder ist es der Strand vom Mittelmeer oder es ist im Sudan oder es ist die billigste T-Shirt-Produktion mit giftigen Baumwollrückständen in Ägypten. Wir haben nur
eine. Die fragen nicht nach.
Wir fragen nicht nach. Wir haben eine große Distanz dazu. Mhm. Aber bei dem Fremdenhass hier vor Ort und dem Antisemitismus ist die Distanz ja gar nicht da, sondern das sind unsere Nachbarn. Mhm. Oder der Fremde, der anders
ist. Wir reden jetzt von der Zeit, der NS-Zeit, ne?
Ja.
Genau.
Ja, ich bin zum Beispiel in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, habe ich meine Kindheit verbracht. Das war ein Bauerndorf. Das nächste Dorf war ein Dorf hauptsächlich mit einer Zementfabrik und Zementarbeitern. Und das waren immer die anderen.
Na klar.
Also diese komische Gruppenfeststellung, das reichte, ich bin in Legerdorf geboren, ja, dann bist du ja schon stigmatisiert. Und der Fremdenhass funktioniert ja so ähnlich, dass das Merkmal der Geburt oder der Religion oder der Hautfarbe oder der Haarfarbe eine ganze Charaktereigenschaft und die Eigenschaft des Feindes zugeordnet wird. Also das jüdische Kind, ja. Die Juden müssen vernichtet werden. Das sind die Schlimmen.
Dieses Schubladen, Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Genau, ja.
Das oder der Textilkaufmann oder der Arzt, der jüdische Arzt, der hier sehr anerkannt war in Langenfeld, wo viele hingingen, sehr beliebt auch, der dann sein Berufsverbot erhielt und so und dann nach Auschwitz kam, ja, weil er Jude war.
Unglaublich, ja. Man muss sie das ja auch in die Generation, ich weiß nicht wie lange zurück, weisen, dass man eben arisch war. Und
ja, der Arier-Nachweis, was ja in vielen Fällen gar nicht möglich war, weil die Dokumente gar nicht da waren.
Okay, erzähl mir noch mal kurz die Geschichte von Helga zu Ende.
Also die Helga kommt 1938 wird sie eingeschult, kurz danach die Reichspogromnacht. Vorher gibt's noch so ein paar Passagen. 1936 das große Gelöbnis der Langenfelder Bürger, 4000 Bürger, die dem Führer die unverbrüchliche Treue schwören, öffentlich. Dann einzelne Figuren wie die Kindergärtnerin, die eben bei der Sitzung der Frauenschaft, so steht es alles in den Zeitungen damals, dem Führer unverbrüchliche Treue dreimal laut in der Sitzung geschworen hat, dreimal hintereinander. Da ist sie großlobend erwähnt worden, die Erzieherin, ob da die Helga bei ihr im Kindergarten war, ich weiß. Und dann kommen solche Stellen, wie die Synagoge ist geplündert und abgerissen worden. Am nächsten Tag wurde im Hoffmannschen Saal, der war direkt gegenüber von der Synagoge, die erste Karnevalssitzung gefeiert. Jubel im Döpp. Oh ja. Da muss der Rauch, der Pogromnacht überall, der Schrecken muss noch überall in der Nase und fühlbar und sichtbar gewesen sein. Die zerschlagenen Fenster, das wird ja jeder mitgekriegt haben. Was war denn da los? Langenfeld war nicht groß, 15.000 Einwohner.
Und trotzdem haben die gefeiert.
Ja, Jubel im Döpp. Die Lachmuskeln wurden bis aufs Äußerste strapaziert, Zeitungszitat.
Mhm. Warum?
Ja, und dann wird eben der Unterricht verboten für Helga, für jüdische Kinder. Die ältere Schwester, da haben die Eltern es geschafft, Erika Meyer ein Visum zu bekommen für die USA. Die ist 1938 nicht mit den Kindertransporten, sagt Herr Schmitz mir, sondern außerhalb der Kindertransporte ganz regulär in die USA gefahren. Und ich machte nur so eine Anmerkung, es sind ja auch viele Mutmaßungen, da haben sich die Eltern gefreut und geweint.
Natürlich.
Also
natürlich.
In der Erzählung. Mhm. Naja, die Helga Meyer wird dann nach Bonn geschickt. Da gibt es eine jüdische Privatschule, die hat sie besucht. Der Schulunterricht aber da mussten die Meyers ihr Haus 1939 verkaufen. Jeglicher Geschäftsbetrieb war verboten. Die Werte der Juden wurden einbezogen zur Wiedergutmachung für die Schäden, die sie in Reichspogromnacht angerichtet haben. Das heißt, sie konnten auch nicht mehr über ihr Geld verfügen, ihr Vermögen verfügen. Sie zogen dann alle Langenfelder der Juden in das Haus Ganspoler Straße 18.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie war das mit den Werten?
Die wurden einbehalten.
Okay, ja, klar.
Als Sühneleistung.
Als Sühne?
Ja, weil da so viel Schaden entstanden ist in Reichspogromnacht. Dafür mussten die...
Sie mussten für ihren eigenen Schaden das machen?
Ja,
für den Schaden, den ihnen angetan wurde?
Der ihnen eingerichtet wurde, ja. Die Opfer waren ja selbst schuld. Ja. So zynisch und...
Zynisch.
Das gab insgesamt, ich glaube, 3600 Gesetze und Verordnungen über die Juden. Von 1933 bis 1945. Und im Jüdischen Museum Berlin hängen große Textilfahnen, wo alle Verordnungen drauf sind. Das ist unheimlich beeindruckend zu sehen. Vom Verbot, einen Kanarienvogel zu halten, vom Verbot zu telefonieren, vom Verbot in der Straßenbahn zu sitzen, wenn Nichtjuden stehen und so weiter und so weiter und so weiter.
So.
Jeder weiß 6 Millionen Juden, grausam, grausam, grausam.
Ja, ja.
Aber was das im Einzelnen bedeutet, die Entgrenzung, die Ausgrenzung der Juden.
Stigmatisierung.
Und die Entrechtung.
Mhm.
Und damit auch die Gewöhnung der Empathielosigkeit.
Richtig. Also wahrscheinlich wurde es dann irgendwann, ja, das ist dann so, ne, wenn die da nicht sitzen dürfen oder so.
Ja.
Und niemand stellt sich mehr Fragen. Ich frage mich, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man sich nicht oder sich dagegen einsetzt, dafür einsetzt für die Menschen. Ne?
Das große Versagen der Mittäter mit Angst und Verlockungen wurde gearbeitet. Die Verlockung, du machst Karriere, Kraft durch Freude, kannst Urlaub machen und so weiter.
Das
und
heißt,
du profitierst auch noch, wenn der und der enteignet wird und so. Und du gehörst zu uns.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Diese Gruppendynamik, dass man zu einer Gruppe gehört, sich vielleicht in der Zeit komplett und dann hat man so eine Art Zugehörigkeitsgefühl.
Ja, sind Menschen, die sich dem entgegengestellt haben. Das Argument der Mittäter und Täter war häufig, wir wären bestraft worden.
Mhm.
Aber es sind kaum Menschen bestraft worden, die trotzdem beim jüdischen Kaufmann eingekauft haben, die nicht in der Partei waren. Erst sehr strafrechtlich gefährlich war es dann, wenn sie geholfen haben, Juden zu verstecken oder sie aus Transporten zu befreien. Aber ich lese gerade ein Buch von der Gesine Schwarz, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, eine französisch-deutsche Journalistin, die in den 70er Jahren, glaube ich, geboren ist und die einfach die Geschichte ihrer Familie in so einen Zusammenhang stellt.
Mhm. Ja.
Sowohl auf der französischen Seite als auch auf der deutschen Seite. Und da erwähnt sie eben vielfach, dass kaum Strafen vollzogen wurden.
Mhm.
Okay. Und dass das eben zum großen Teil Ausrede derjenigen war, die einfach mitgelaufen sind. Mhm. Ja, wir konnten ja nichts machen.
Mhm.
Aber viel wichtiger ist, dass man vor 1933 vielleicht hätte noch was machen können.
Ja, richtig. Gehen wir weiter. Helga in Bonn, Frau Privatschule. Was ist dann passiert?
Da berichte ich dann, dass sie erstmal ihren Namen ändern muss, 1939 zum 1. Januar in Helga Sarameyer, weil sie keinen eindeutig jüdischen Vornamen hat.
Die Mädchen haben alle den Vornamen Sarah bekommen, richtig?
Die Frauen Sarah, wenn sie nicht eh Rebecca hießen oder Esther oder so. Mhm. Und die Männer eben Israel.
Richtig.
Ja. Bernhard Israel Meyer. Und sie musste dann, wenn sie als sieben, da war sie 7 Jahre alt, wenn sie gefragt wurde, Kind, wie heißt du, dann musste sie strammstehend sagen, ich bin die Jüdin Helga Sarah Meyer. Ging also in Bonn zur Schule, lebte dort bei Bekannten, bis die auch in Bonn in ein Judenhaus ziehen mussten. Das gab in Bonn, genau wie hier, in der Ganspoler Straße wohnten, glaube ich, in die 20 bis 30 Juden in den Räumen, wie sie das, wo dann ihre Möbel geblieben sind. Und wie sie das ausgehalten haben von 1939 an 38, 39 an, in dem Haus mit dem Damoklesschwert der Verfolgung und des Terrors über ihnen. Und
die mussten da drin.
Ja, die mussten da drin. Alle Langenfelder Juden mussten da wohnen. Mhm. Weil eben das Judenhaus machte man wahrscheinlich einen großen Bogen drum. Ja. Wie ihnen da zumute war, also das überhaupt nachzuvollziehen, ist, kann ich nicht, kann auch nur mutmaßen. 1941 wurde dann der Schulunterricht, also 1941 erstmal die Sache mit dem jüdischen Stern, da wurde sie verpflichtet, den Judenstern zu tragen, auf ihre Kleidung zu nähen.
Das ist der gelbe Stern, richtig?
Ja, der gelbe Stern. Und dann wurde die Schule geschlossen, weil 1941 jeder Privatunterricht auch verboten wurde. Mhm. Jüdische Kinder durften nicht mehr unterrichtet werden. Sie musste zurück hier auch in die Ganspoler Straße, in das Judenhaus. Und im Dezember kam dann der Deportationsbefehl. Die mussten sich dann, das wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie das ging, war die jüdische Gemeinde Düsseldorf, der Ältestenrat, dafür verantwortlich, dass alle Juden benachrichtigt wurden. Und die Meyers mussten sich dann eine Fahrkarte kaufen. Wie sie nach Düsseldorf gekommen sind, weiß sie nicht. Ich berichte dann, dass sie da in einem Schlachthof sich mit 1004 Juden aus dem Düsseldorfer Umland versammelt haben, am Abend vor der Deportation in großen Hallen, die nicht zu heizen sind. Das war aber relativ kalt, 10. Dezember. Dann gibt's einen ganz genauen Bericht über diese Deportationsfahrt von Herrn Salitta. Der war Polizeimeister in Düsseldorf. Der hat den Transport begleitet. Und er hat sehr genau Bericht geführt über diese Reise. Wann der Zug abfuhr, wie eine Frau versuchte noch zu entkommen, aber dank der Aufmerksamkeit Düsseldorfer Bürger konnte sie wieder eingefangen und der Bestrafung zugeführt werden. Und berichtet, dass der Zug mit großer die Juden mussten sich morgens um 4 aufstellen auf dem Bahnsteig vom Schlachthof auf der Verladerampe, aber der Zug kam nicht. Der kam erst so gegen 9:30 oder so, sollte aber um 10:30 wieder wegfahren. Und er musste in aller Eile beladen werden. Güterwagen und ausrangierte Personenwagen dritter Klasse. 21 Wagen, glaube ich, insgesamt. Und die Familien wurden getrennt. Ein großes Durcheinander. Die Familien sollten Lebensmittelpakete für 3 Tage mitbringen, aber Trinkwasser gab es nicht. Mhm. Und der Zug setzte sich dann schließlich in Bewegung. 3 Tage lang fuhr bis nach Riga. Im Osten Deutschlands lag schon Schnee. Da hat die Polizei dann zugestimmt, dass sie Schnee sammeln dürfen als Trinkwasser. Und der Zug kam bei minus 18 Grad in Riga an. Da schreibt alles der Herr Salitta. 18 Polizisten hat er unter sich. 18 Leute, die den Zug mit 1004 Juden bewacht haben. Wurde am nächsten Morgen entladen. Das Ghetto in Riga, das fand ich auch ganz, ganz erschütternd, war teilweise leer. Weil 3 Tage lang, in einer dreitägigen Aktion, sind aus dem Ghetto 16.000 Juden erschossen worden im Wald bei Riga. Die Aktion hat 3 Tage gedauert, weil das Erschießen ja auch langsam geht. Und die kamen dann in das Ghetto, wo es gab mehrere Überlebende vom Ghetto, unter anderem eine Frau aus Köln. Da gibt's dann auch.
Die mussten sich teilweise auch gegenseitig erschießen, ne? Habe ich mal gehört.
Erschossen worden sind sie von lettischen SS-Leuten unter deutscher Aufsicht.
Ah, Okay, so war das. Okay.
Ja. Also,
begraben, so war das, ne? Die mussten sich gegenseitig.
Sie mussten die Gräben graben und sich dann hinstellen, dann wurden sie erschossen. Erst mussten sie nackt ausziehen und dann wurden sie eben erschossen. Und wer weglief, wurde auch erschossen. Und ja, also unvorstellbar. Und das war ja nur eine kleine Anzahl im Verhältnis dieser riesigen Anzahl von Massenerschießungen in Osteuropa. Sobald die Deutschen in Polen einmarschiert sind, fing das da an. Und das ist ein Vernichtungsszenario, da kennen wir im Grunde genommen nur die schattenhaften Umrisse davon. Naja, und die Bernhard Meyer ist dann in dem Ghetto umgekommen.
Der Vater weiß
nicht,
von der,
ja, weiß nicht wo, wie, was.
Die Mutter auch?
Die Mutter ist mit der Tochter nach Stutthof deportiert worden, ins Konzentrationslager.
Wohin?
Stutthof, bei Danzig an der Ostsee.
Bei Danzig, ja. Ja.
Das war im Sammellager für jüdische Frauen auch, die dann in der Industrie auch arbeiten mussten. Es war kein reines Vernichtungslager, sondern Vernichtung durch Arbeit. Mhm. Die Mutter ist am 5. Januar umgekommen, steht alles in den Standesamtsunterlagen vom KZ. Und dann wurde das Lager geräumt wegen der heranrückenden Roten Armee. Kein Häftling durfte ja in die Hände der Befreier fallen. Mhm. Und in den Wintertodesmärschen wurden die dann nach Westen geführt, wobei viele, die nicht weiterkamen, wurden gleich auch an Ort und Stelle erschossen auf der Straße. Mhm. Und mehrere tausend Frauen sind an den Ostseestrand geführt worden, von den Dünenherb erschossen worden mit Maschinengewehren.
War die Mutter dabei?
Nein, die ist am 5. Januar normal an Schwäche gestorben.
Okay.
Aber ob Helga dabei war, weiß man, sie ist einfach verschwunden.
Okay, weiß man bis heute.
Im Sand von Stutthof.
Im Sand von Stutthof?
Ja.
Deshalb der Sand in ihrem.
Ja, deshalb der Sand.
Puppenspiel.
Weil der Sand ist, hat ja auch eine Ewigkeitsaussage und ist auch für mich ist der Sand auch auf dem jüdischen Friedhof werden häufig Steine gelegt.
Richtig, ja.
Ja, und für mich ist das eben auch ein Bild der Trauer.
Symbolisch.
Also ja. Und der Wertschätzung auch gleich und der Achtung.
Ja, richtig.
Und dann höre ich eben damit auf, dass ich sage, ja, die Synagoge ist nicht da, Meyer ist nicht da, Helga ist nicht da, aber wir sind da, wir in Langenfeld. Und dann zitiere ich einige Figuren, ja, ach, das ist schon so lange her. Oder ich habe schon so viel von der Sache gehört, mir reicht das jetzt, ich finde es mehr. Was können wir schon machen? Es gibt so viel Elend auf der Welt und so weiter. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Langenfeld eine Synagoge gab. Also all diese zeitgenössischen Stimmen.
Ja.
Bis zum Schluss dann die, ich zitiere den, der sagt, die am meisten hat uns erschüttert, dass die Gleichgültigkeit derjenigen, die sich abgewendet haben.
Mhm. Unvorstellbar. Was ist mit dem pädagogischen Auftrag, den Sie ja wahrscheinlich so daraus verfolgen?
Ja, der pädagogische Auftrag,
Kinder,
der ist,
also beziehungsweise Jugendlichen wahrscheinlich.
Ja, der pädagogische Auftrag ist einfach nur, das Schicksal dieses einen Menschen mitzuteilen und zu berühren. Und die unsere Diskussion anzuregen. Ich will keinen Zeigefinger erheben. Ich will nicht sagen, guckt und jetzt müsst ihr das und das machen. Nein, das ist jedem selbst überlassen. Und der eine mag vielleicht mehr wissen. Es gibt hinter jeder Aufführung meist eine große Pause des Verstummens und dann eine ganz rege Diskussion. Und ebenso rege von jungen Leuten, wie von meiner Generation, also von den Weißhaarigen, die ja alle in derselben Schweigesituation groß geworden sind. Und dann kann sich jeder eben seine Schlüsse ziehen. Was können wir tun? Es wird bestimmt einige geben, die sagen, ja, ich habe schon immer gesagt, ich bin der Aktion dabei und jetzt müsst ihr aber. Und andere sagen, ja, ich muss das erstmal sacken lassen. Mir geht's um die Empathie.
Mhm. Absolut, ja.
Es ist eben nicht Pädagogik im Sinne von Handlungsanweisung, sondern Pädagogik im Sinne von neugierig machen und nachdenklich machen.
Was meinen Sie, wie kann man denn das Thema einfach sensibilisieren. Oder ich meine, da haben wir es ja, in den Schulen haben wir es ja auch mit verschiedenen Kulturen zu tun. Das macht es heute sehr herausfordernd, gerade in der jetzigen Zeit. Was sollte man da vielleicht tun, Ihrer Meinung nach?
Eben gerade deshalb finde ich so eine Geschichte eines Einzelschicksals, eines Kindes. Könnt ihr hier in die Volksschule gehen oder Grundschule oder in Gymnasium, da in der MINT-Schule, oder könnt ihr ja genauso zur Schule gehen. Und an diesem Beispiel, diesen Wahnsinn der Empathielosigkeit und des Hasses, in dem Fall Fremdenhass und Antisemitismus, auch zu zeigen.
Ja.
Gott sei Dank gibt es ja.
Also viele, das in die Schulen bringen, auch das?
Ja, das würde ich würde gerne, also auch in Schulen spielen. Ich mache selbst jetzt keine Werbung unbedingt dafür, weil ich möchte auch nicht aufdringlich sein. Mhm. Wenn man Schulen, dann gibt es häufig, ja, wir haben ja schon so viel, also das muss jetzt nicht sein. Aber wenn jemand mich einlädt, also zu einem Gesprächsabend oder zu einer Vorstellung, bin ich gern bereit zu kommen. Also das Ganze ist honorarlos. Und ich bitte dann immer um eine Spende für Anne-Frank-Stiftung Berlin.
Ah ja, okay. Ja. Mhm. Herr Kuchter, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich glaube, es hat auch noch mal sehr viel in einem wachgerufen. Und ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Es hat auch mich wieder sehr bewegt und mich dazu gebracht, noch mal über die Arbeit nachzudenken und auch die Folgearbeit in Angriff zu nehmen.
Vielen Dank. Da freuen wir uns sehr drüber. Das war mein Podcast Kultur im Ohr mit meinem Gesprächsgast Matthias Kuchter, Puppenspieler und Erzähler.